dass das Grab leer ist. Das war keine Diskussion an jenem Morgen. Die ersten, die das schockiert festgestellt haben, waren die römischen Wachen. Zu ihrer Erstaunung war das Grab leer. Am Tag davor haben sie vermutlich sich noch gefreut über diesen lockeren Job, den sie haben. Einen Toten in einem versiegelten Grab zu bewachen. Das schien eine ziemlich einfache und lockere Aufgabe zu sein. Bei Toten ist die Fluchtgefahr extrem niedrig. Dann die erste Schockwelle. Das Erdbeben, die Engelserscheinung. Die hartgesottenen Soldaten zittern vor Angst. Das, was hier geschehen ist, das beunruhigt sie. Der Blick ins Grab, das Grab ist leer, der Leichnam ist weg. Das macht nervös. Ihr müsst wissen, die römischen Soldaten, die bewachten mit der Garantie ihres Lebens das, was sie bewachten. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass als erstes diese Soldaten nicht zu ihren Vorgesetzten rennen, da wären sie nämlich in den sicheren Tod gerannt. Sie gehen zu den Hohepriestern, sie erklären ihnen alles. Und da erreicht diese Schockwelle auch die geistliche Elite. Es ist genau das eingetroffen, was sie um jeden Preis vermeiden wollten. Genau das ist jetzt eingetroffen. Die Priester verzichten auf eine Tatortbesichtigung. Jetzt eilt es. Wenn sie nicht sofort eine Gegenkampagne starten, dann sind sie erledigt. Also tun sie das, was Mächtige in solchen Situationen gerne tun. Sie greifen zum dicken Portemonnaie, stecken den Wachen einmal richtig Geld in die Taschen. Aber die lassen sich nicht so schnell beschwichtigen. Sie möchten zuerst noch die Garantie haben, dass die Mächtigen aus der Religion ihre Beziehungen zu den Mächtigen aus dem Militär jetzt aktivieren, damit es nicht plötzlich doch noch zum Prozess gegen sie, also gegen die Wachen kommt. Das Volk ist aber nicht dumm. Dass ein Leichnam gestohlen wurde, der von Römern bewacht wurde, das roch schon regelrecht nach irgendeiner Absprache. Aber ja, das Grab ist leer. An dieser Tatsache gab es nichts herumzudeuteln. Der Leichnam ist gestohlen worden. Das war die erste Argumentation, die ins Feld gebracht wurde. Und in den letzten 2000 Jahren sind immer neue Hypothesen und neue Spekulationen über das leere Grab dazugekommen. Spannende Spekulationen. Amüsant fand ich, was 200 nach Christus plötzlich im Umlauf war. Folgende Spekulation. Da hat man nämlich darüber spekuliert, dass der Gärtner, der da in Johannes 20, Vers 15 erwähnt wird, dass dieser Gärtner den Leichnam prophylaktisch zur Seite geschafft hat, weil er befürchtet hat, dass der zu erwartende Besucheransturm beim Grab, dass die Leute ihm seinen Gemüsegarten zertreten würden. Eher modernen Ursprungs ist die Spekulation, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hat. Und der deutsche Journalist und Historiker Markus Bieker schreibt in seinem Buch Jesus dazu: Ziemlich aktuell ist die Mutmaßung, der Lanzenstich des Soldaten hätte Jesus das Leben gerettet. Das Wundwasser sei abgeflossen, was den Erstickungstod verhindert habe. Jesus sei in Ohnmacht gefallen. Bei der Bestattung hätten Josef von Arimathea und Nikodemus den Herzschlag von Jesus gespürt, den schwer Verwundeten gesund gepflegt und schließlich in Sicherheit gebracht. Jesus habe dann außerhalb von Jerusalem weitergelebt. So der neueste Stand der Wissenschaft. Und jetzt möchte ich eines anmerken. Ich glaube, dass es absolut legitim ist, die leibhafte Auferstehung von Jesus auch einmal anzuzweifeln, von Menschen zu verlangen, das musst du jetzt einfach glauben. Das ist nicht nur respektlos, das ist auch ein bisschen kopflos. Auf der anderen Seite muss auch gesagt werden, nur weil je etwas aus der Ecke kommt, weil ein Argument aus der Ecke kommt, quasi aus der Ecke, was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Nur weil es aus dieser Ecke kommt, darf es nicht einfach unkritisch übernommen werden. Heute halten viele Menschen Wunder wie die Auferstehung von Jesus als unmöglich. Dabei wird schnell übersehen, dass die Wunderskepsis selbst nur ein Glaube ist, den man nicht beweisen kann. Was an diesem ersten Auffahrtstag ins Auge sticht, ist, dass die Nachfolgerinnen und die Nachfolger von Jesus selbst nicht damit gerechnet haben, selbst nicht geglaubt haben, dass Jesus aufersteht. Und das ist ein erster Punkt. Der Unglaube der Nachfolger oder der Jünger. Und wie wir sehen werden, auch der Jüngerinnen. Oh Mira, ich schrieb doch nicht schöner. Am Auferstehungsmorgen gab es beim Grab kein Gedränge. Da haben nicht irgendwelche Jesus-Freaks direkt beim Grab übernachtet, damit sie am nächsten Morgen auch in der vordersten Reihe stehen, wenn Jesus aufersteht. Am Auferstehungsmorgen waren lediglich die Wachen, die dafür abgestellt waren, an diesem Grab. Und die erste Person, die am Morgen am Grab eintrifft, ist Maria von Magdala. Und auch Maria von Magdala hat nicht irgendwie eine Filmkamera dabei, sondern sie hat Salben mit dabei, Salben, mit denen sie den Toten einbalsamieren will. Sie rechnet damit, dass sie einen Toten antrifft. Ausgerechnet, eine Frau wird damit die erste Augenzeugin der Auferstehung. Das berichten die Evangelien übereinstimmend. Und das ist höchst bemerkenswert, wie wir gleich noch sehen werden. Das sind Frauen als Hauptzeugen. Uns mag das ganz normal vorkommen. Wenn du eintauchst in die Zeitgeschichte von damals, dann wirst du merken, dass das außerordentlich ist, dass diese Frauen hier erwähnt werden. Flavius Josephus, dieser jüdische Historiker, von ihm ist überliefert, was man damals über Frauen gedacht hat in so einem Zusammenhang. Und Folgendes hat er aufgeschrieben: Das Zeugnis von Frauen soll wegen der ihrem Geschlecht eigenen Leichtigkeit und Dreistigkeit vor Gericht nicht zulässig sein. So, das war die Meinung. Ich denke, die meisten von uns sind mit dieser Einschätzung nicht einverstanden. Ich hoffe es auf jeden Fall. Aber was deutlich wird in dieser Einschätzung ist, dass wenn die Jünger die Geschichte der Auferstehung erfunden hätten, sie mit Sicherheit nicht Frauen zu ihren Hauptzeugen gemacht hätten, das wäre einfach nur dumm gewesen. Einfach nur dumm. Und selbst Skeptiker müssen an dieser Stelle einräumen, dass dieser Hinweis ein starker Hinweis darauf ist, dass diese Berichte glaubwürdig sind, die wir von der Auferstehung haben. Frauen spielen überhaupt eine große Rolle in den ganzen Auferstehungsberichten. Frauen spielen eine große Rolle in den ersten Gemeinden. Immer wieder sind Frauen mit dabei. Die haben diesen ersten Gemeinden richtig Schub gegeben. Und dass da Frauen so am Drücker waren, das hat dieser Bewegung auch von allem Anfang an den Hauch von etwas Revolutionärem gegeben. Und umgekehrt sind es exakt die engsten Mitarbeiter von Jesus, seine ausgewählten Jünger, die am Tag der Auferstehung eine schlechte Figur machen, eine wirklich schlechte Figur. Und dass das anfängliche Versagen der späteren Leiterfiguren nachträglich nicht korrigiert wurde, das hat so ziemlich allem widersprochen, wie man damals Geschichten aufgeschrieben hat. Es gab keine Beschönigungen. Keine Beschönigungen. Und auch das ist ein Argument, was für die Glaubwürdigkeit dieser Berichte spricht, die wir in der Bibel vorfinden. Auch das müssen Skeptiker einräumen. Petrus glaubt am Tag der Auferstehung den Frauen nicht, die ihm von der Auferstehung von Jesus erzählen. Thomas glaubt seinen Jüngerkollegen nicht, die Jesus bereits schon auferstehen gesehen haben, auferstanden gesehen haben. Die Emmaus-Jünger, die da auf dem Weg sind zu dieser nahegelegenen Ortschaft, die strotzen nicht vor Glauben, die strotzen vor allem vor Irritation. Es gibt keine Beschönigungen der späteren Leiterfiguren. Und wenn wir weiterschauen, dann sehen wir, dass aus diesen Versagern der ersten Stunde schließlich mutige Zeugen der zweiten Stunde wurden. Die Frauen und Männer der ersten Stunde sind buchstäblich über sich hinausgewachsen aus Versagern. Aus Versagern wurden mutige Zeugen. Und natürlich auch Zeuginnen. Von ihrem Glauben an die leibliche Auferstehung haben sich die ersten Christen mit aller Gewalt nicht mehr abbringen lassen. Und Gewalt wurde massiv eingesetzt. Man wollte diese Jesusbewegung buchstäblich totschlagen. Frauen und Männer werden weggesperrt, werden misshandelt, werden getötet, aber sie sind nicht bereit, von diesem Glauben an den Auferstandenen abzulassen. Und natürlich, und das könnte man jetzt einwenden, natürlich haben Menschen die Tendenz zu beschönigen, zu übertreiben, zu lügen. Wenn aber jemand bereit ist, für das, was er glaubt, zu sterben, dann ist das eine ganz andere Kategorie. Da braucht es starke Erfahrungen, tiefe Überzeugungen. Und in den folgenden Jahrzehnten ist es genau diese Bereitschaft der ersten Christen, lieber für diesen Jesus zu sterben, als die Auferstehung zu leugnen, die der ganzen römischen Staatsmacht immer wieder Kopfzerbrechen bereitet hat, die sie buchstäblich verzweifeln ließ. Und dabei wären die Menge der Christen eigentlich gar kein Problem gewesen. Historiker glauben, dass am Ende des ersten Jahrhunderts etwa 10.000 Frauen und Männer im Römischen Reich sich als Christen bezeichnet haben. Das waren gemessen an der gesamten römischen Bevölkerung, also in dem ganzen Territorium, was sie hatten, etwa 0,02%, eine vernachlässigbare Größe. Das Problem war nur, dass diese Frauen und Männer behauptet haben, dass mit der Auferstehung von Jesus ein komplett neues Kapitel in der Weltgeschichte aufgeschlagen worden ist. Und das hat den Mächtigen und das hat den Reichen selbstverständlich Angst gemacht. Da fühlten sie sich bedroht. Soweit zu ein paar Argumenten, die für die Glaubwürdigkeit dieser Berichte sprechen. Jetzt aber zurück zu dem Bibeltext, den uns Micha vorhin schon gelesen hat. Wir lesen nicht nochmals den ganzen Text, aber einige Aspekte möchten wir herausgreifen, weil da wird klar, warum für die ersten Christen mit der Auferstehung der ganze Glaube steht und fällt. Paulus schreibt dort, wenn Christus nicht auferstanden ist, hat unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hat keine Grundlage. Das war es. Weiter. Wenn Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug. Ihr seid auch nicht von eurer Schuld frei. Und nochmals weiter. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind, wenn Christus nicht auferstanden ist. Und als letztes, wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die bedauernswertesten unter allen Menschen. So, und jetzt die Frage. Macht das den Anschein, dass für die ersten Christen der Glaube an die leibhafte Auferstehung von Jesus einfach so ein Detail war? So ein Thema am Rand des Glaubens, worüber auch liebe und gute Christenmenschen getrost geteilter Meinung sein konnten? War das so? Ich sage nein. So war es definitiv nicht. Hier wird klar, dass der Glaube an die Auferstehung mitten im Zentrum des Glaubens ist. Und ein Glaube, der die Auferstehung von Jesus an den Rand rückt, ist irgendein Glaube, aber sicher nicht der christliche Glaube. Das galt damals und das gilt auch heute. Der Glaube an die Auferstehung von Jesus war für die ersten Christen grundlegend. Er war so grundlegend und so zentral, dass sie angefangen haben, den Sonntag als Auferstehungstag wöchentlich zu feiern. Und das ist deshalb umso verwunderlich, weil zu den ersten Jüngerinnen und Jüngern von Jesus viele Juden gehörten. Was sie hier taten, war buchstäblich unglaublich. Unglaublich. Es macht deutlich, dass die Auferstehung von Jesus wirklich der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Glaubens war. Und klar ist jetzt, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ist plötzlich alles denkbar. Dann müssen wir uns nicht mehr um die Dicke der Bretter von Noahs Arche streiten. Da geht ein riesiger Möglichkeitshorizont auf und da kommt vor allem eine kraftvolle Hoffnung ins Herz. Und diese Hoffnung hat die Welt buchstäblich auf den Kopf gestellt. Zuerst hat es die Herzen der Menschen auf den Kopf gestellt oder vielleicht müsste man sagen, hat sie wieder auf die Füße gestellt. Dann hat es die Politik, die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Kultur verändert. Unsere Zeitberechnung teilen wir heute ein in vor Christus und nach Christus, gell? 2021 nach Christus. So zählen wir heute. Kultur, alles wurde komplett verändert. Die Namen Nero und Herkules geben wir heute vielleicht noch Haustieren. So ist das. Städte wurden nach bedeutenden Figuren der Kirchengeschichte benannt. St. Gallen, San Francisco, St. Petersburg. Hieß dann zwischendurch auch mal ein paar wenige Jahre Leningrad. Aber ist schon lange wieder vorbei, gell? Ist schon lange wieder vorbei. Die Kraft der Hoffnung. Die Frage ist, was hat dann damals nach der Auferstehung aber den entscheidenden Impuls gegeben, dass diese Bewegung in Gang kam, dass da so etwas grundstürzend Neues geschah? Und die Antwort auf diese Frage ist so einfach wie begeisternd. Es ist die Begegnung. Die Begegnung mit Jesus. Die Begegnung mit Jesus macht den Unterschied. Maria von Magdala hat Salben in ihren Händen, mit denen sie den Toten einbalsamieren will. Dann begegnet sie Jesus und wenig später umfassen dieselben Hände die Fußfesseln von Jesus und das einzige Wort, was sie noch über die Lippen bringt, ist Rabuni, mein Meister, mein Lehrer. Oder Petrus, der kurz vorher auf dem absoluten Tiefpunkt seines Lebens aufgeschlagen ist. Dieser Petrus begegnet dem auferstandenen Jesus und da findet ein außerordentlich hilfreiches Seelsorgegespräch statt. Und wenig später ist dieser Petrus bereit, für diesen Auferstandenen alles zu riskieren, alles wegen dieser Begegnung mit Jesus. Oder die Emmausjünger. Gell? Vor lauter Traurigkeit und Irritation haben sie den Durchblick buchstäblich verloren. Ihr Blickfeld ist durch die Enttäuschung dermaßen eingeschränkt, dass sie die längste Zeit gar nicht merken, wer da neben ihnen geht und wer mit ihnen spricht. Und plötzlich realisieren sie, das ist ja der auferstandene Jesus. Und da verändert sich alles komplett. Oder Thomas. Thomas weigert sich, überhaupt je wieder irgendetwas zu glauben. Das ist sein Standpunkt. Bis zur Begegnung mit dem Auferstandenen. Und als er den Auferstandenen Jesus sieht, da fängt er nicht an zu lamentieren und zu erklären. Da hat er nur noch diese zwei kurzen Sätze. Mein Herr und mein Gott. Und die Begegnung mit Jesus war für Thomas so stark, dass ihn seine Mission bis nach Indien gebracht hat, bis an den Indus. Spannend, Lukas, der Arzt, wäre mit Thomas mitgegangen. Gell? Die Begegnung mit Jesus. Oder Paulus. Gell? Diesem jungen Paulus sind die Christen mit ihrem Auferstehungsgefasel dermaßen auf die Nerven gegangen, dass er wutentbrannt geschäumt hat und sich gesagt hat, ich mach die alle platt. Die mache ich alle platt. Und dann begegnet er dem Auferstandenen mitten in einer Polizeiaktion, die er selber koordiniert. Und diese Begegnung mit Jesus, die haut ihn buchstäblich von den Füßen. Und die Erkenntnis, die er in jenem Moment macht, die haben ihn so verändert, dass heute jenste Ortschaften und Kirchen und Hochschulen nach Paulus benannt sind. Sao Paulo, Pauluskirche, St. Paul's Cathedral, Paulus Akademie, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Ich bin sicher, Paulus würde das nerven, dass wir das machen. Aber er würde auf jeden Fall bejahen, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen sein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Soweit diese Personen. Und jetzt feiern wir in wenigen Jahren das Auferstehungsfest von Jesus zum 2000. Mal. Und durch die Auferstehung dieses Jesus ist die Welt verändert worden. Grundlegend. Was geblieben ist, sind die Herausforderungen. Die Herausforderungen, die mit dieser Auferstehung zusammenhängen. Die Auferstehung ist ein Drahtseilakt für unsere Vernunft. Intellektuelle stehen etwas hilflos da. Die Zweifler zweifeln. Ich glaube, dass die allermeisten Menschen heute, wie damals, nicht weitere Beweise zur Auferstehung von Jesus brauchen, auch nicht weitere Untersuchungen zum Grab, zum leeren Grab. Was Leute damals, wie auch heute, mehr als alles andere brauchen, sind Begegnungen mit Jesus. Das macht den Unterschied. Und wenn ich sage, Menschen brauchen Begegnungen mit Jesus, dann habe ich gar nicht zuerst die im Auge, die noch gar nichts von Jesus wissen. Am Auferstehungsmorgen haben diejenigen, die Jesus bereits gekannt haben, diese Begegnung mit dem Auferstandenen am dringendsten nötig gehabt. Die Irritierten, die Enttäuschten, die Trauernden, die Hoffnungslosen, die ungläubigen Gläubigen, diejenigen, die gerade am Nullpunkt ihrer inneren Abgründe aufgeschlagen sind. Ich glaube, wir alle brauchen je und dann diese ganz persönliche Begegnung mit Jesus. Wir brauchen je und dann eine Begegnung mit dem Auferstandenen, damit das Feuer in unseren Herzen wieder aufflammt. Wir brauchen die Begegnung mit dem Auferstandenen, dass das Bekenntnis ganz neu über unsere Lippen kommt. Mein Herr, mein Meister, mein Lehrer, mein Gott. Wir brauchen die Begegnung mit dem Auferstandenen, damit eine ganz tiefe Freude und eine ehrliche Begeisterung in uns ausgelöst wird. Wir brauchen die Begegnung mit Jesus. Und weißt du, Jesus ist dem Thomas und der Maria und dem Petrus auf ganz unterschiedliche Art und Weise begegnet. So wie es für alle von ihnen eben hilfreich war. So wie sie es ganz persönlich gebraucht haben. Und ich glaube, genau so will Jesus dir und mir begegnen. So wie du es brauchst. So wie ich es brauche. Wie du es nötig hast. Und ich glaube, wir dürfen um so eine Begegnung beten. An diesem Tag der Auferstehung, an Tag der Ostern, dürfen wir für so eine Begegnung beten. Und weißt du, was ich glaube? Jesus steht schon mitten in deinem Leben. Und wahrscheinlich ist gar nicht mehr nötig, als dass dir die Augen geöffnet werden wie den Emmausjüngern. Dass du siehst, da steht ja Jesus mitten in meinem Leben schon. Und dass eine ganz neue und tiefe Begeisterung über diesen Auferstandenen in dein Leben hineinkommt. Und du wirklich aus ganz tiefem Herzen sagen kannst, was wir am Anfang schon gesprochen haben und was wir jetzt nochmals miteinander sagen können. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Wir beten miteinander. Dass du uns begegnest. Dass du dich uns in den Weg gestellt hast. Dass du die Meile mit uns gegangen bist, wo wir dich noch gar nicht erkannt haben. Dass du mit uns geredet hast, als wir noch gar nicht von dir gewusst haben. Dafür möchten wir dir einfach von ganzem Herzen danken. Du bist der Auferstandene, und du lebst. Und weil du lebst, ist Begegnung mit dir möglich, jetzt und heute. Und in diesen Minuten ist das Herz von uns allen ganz offen vor dir. Und wir bitten dich, Jesus, offenbar du dich so in unserem Leben. Schenke uns so eine Begegnung mit dir, wie wir sie brauchen. Dass ganz neu diese Auferstehungsbegeisterung und diese Auferstehungskraft in unser Leben und in unser Herz fließen kann. Vielen, vielen herzlichen Dank.